Die schönsten Wochen im Radsportjahr sind offiziell angebrochen und wir rollen schon mal hinter dem Männerpeloton her, um uns mit Land und Leuten bekannt zu machen und ab und zu ein Goodie vom Werbetross einzusammeln. Die Sieger der nationalen Meisterschaften setzen sich schon in Szene und machen Lust auf mehr. Der Motor und die Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Ich sage Vive le Tour und willkommen beim Besenwagen FAM, der Radsport-Podcast powered by Morten. Mein Name ist Tanja Ehrert und mir gegenüber sitzt
Lynn Teutenberg.
Guten Tag, Lynn.
Hallo, Tanja.
Wir sitzen hier mal wieder in meinem Wohnzimmer. Wir haben uns gerade die letzten Kilometer der Tour angeschaut und bangen jetzt mit den Sprintern, ob es mit dem Time Limit klappt.
Ja, so früh schon ums Zeitlimit zu kämpfen, das ist, glaube ich, keine schöne Sache. Und ich bang da natürlich insbesondere mit meinen Teamkollegen, die schon ein bisschen geschwächt reingegangen sind mit Arnaud Deli. Und hoffe natürlich, dass sie durchkommen und sich Arnaud noch erholen kann, dass dann fürs Team auch noch doch noch eine erfolgreiche Grand Tour werden kann.
Ja, wir haben gerade eben mal gerechnet, mit so bei einer 5-Stunden-Etappe, ist ein bisschen schneller als eine 5-Stunden-Etappe, sind 15% zu 45 Minuten. Jetzt waren gerade eben, lief die Time-Limit-Zeit schon ab. Da standen noch 44 und den letzten Abstand, den wir gesehen haben zu Arnaud Deli, waren 42 Minuten. Und man muss ja sagen, der finale Anstieg steht ihm noch bevor und die sind gerade einfach die letzten Meter, Kilometer bei 9% mit 30 km/h gefahren. Ja, es wird, glaube ich, hart. Also es werden heute einfach schon ein paar wirklich richtig an ihr Limit gehen müssen, einfach nur um in der Zeit zu bleiben, auf der dritten Etappe.
Ja, ultra zäh. Ich finde, das ist auch so ein Moment, wenn dann die Ersten im Ziel sind, sollten sie nochmal alle Kameramotorräder zurückschicken, um da mal den Fight im Gruppetto zu zeigen. Weil ich glaube, die fahren da hinten auch Vollgasradrennen, um noch im Zeitlimit zu bleiben. Und jeder weiß, wie schlecht sich das anfühlt, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, Rad zu fahren, wo halt jeder Normale gar nicht fährt oder wenn nur locker. Und die müssen halt trotzdem eine Grand Tour da fahren und sich währenddessen noch erholen. Das ist schon, glaube ich, hart.
Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, der Kampf manchmal im Gruppetto, wenn es um die Zeit geht. Und gerade die Videos von Cavendish, wie er brechend mit seinen Teamkollegen hinterher gejockelt ist, oder auch Jakobsen, wie er ins Ziel gekommen ist und wirklich kollabiert ist, irgendwie ein paar Sekunden vor Ende des Zeitlimits. Also da merkt man schon, dass die Leute über ihre Grenzen gehen, um einfach weiterfahren zu können. Es ist ein glanzloser Kampf, sage ich jetzt mal, weil man geht nicht mit den besten Gefühlen in den Camper, wenn man gerade so im Zeitlimit geblieben ist. Aber ja, es gehört dazu.
Ich muss auch sagen, ich glaube, für Sprinter sind die Grand Tours am härtesten.
Weil ja, klar.
Da, die müssen, also ich meine, die Bergfahrer an einem Sprinttag können halt einfach relativ locker fahren. Also ich meine, klar, die GC-Fahrer müssen dann trotzdem gucken, dass sie da sicher durchkommen und nicht irgendwelche Zeitabstände passieren oder sowas. Aber das ist ja für die, wenn du da nur, sage ich mal, im Feld mitfahren musst, relativ einfach. Und die Sprinter müssen an den Tagen ums Ergebnis mitfahren und an allen Tagen ums Überleben, an allen anderen Tagen ums Überleben kämpfen. Also denen ist wirklich, die sind nicht zu beneiden, glaube ich.
Ja, und dann einfach so diese von Tag für Tag mehr Fatigue und dann am Ende meistens letzter Tag noch eine Sprintetappe, wo du dann nochmal performen sollst zum Finale und eigentlich hast schon 20 Tage absoluten Kampf in den Beinen. Ja, es ist nicht leicht, ein Sprinter zu sein.
Nee, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch diese klassischen Sprinter, wie es sie früher mal gab, die halt wirklich so gar nicht den Berg hochkommen, gibt es ja fast gar nicht mehr, weil die würden es einfach heutzutage nicht mehr verkraften, so wie jetzt Rennen gefahren wird.
Ja, also das merkt man ja auch gerade bei einem Jasper Philipsen, der fährt so gut bergauf zum Beispiel.
Ja, viele von denen, also ich meine da jetzt für Lidl hier Mats Petersen und so, die sind ja dann wirklich auch echt gut am Berg noch. Ja, weil sonst wird es halt heutzutage schwierig, so früh die jetzt alle mal schon anfangen, dann auch schnell zu fahren.
Ja, mit Zeitlimit sind wir dann auch schon beim Thema, ne? Speaking of Zeitlimit. Lynn, wie war dein DM-Wochenende?
Ja, geht so erfolgreich. Mir war es ein bisschen heiß.
Ja, da habe ich auch noch Storys zu.
Ja, ich kam da leider gar nicht so gut klar mit der Hitze und muss wirklich sagen, dass ich von Runde 1 quasi schon gekämpft habe und habe dann immer wieder den Anschluss auch ans Feld verloren. Ich bin am Anfang noch einige Attacken mitgefahren, gerade auch dann, wenn wichtige Leute gefahren sind, sage ich mal, um da Linda auch so ein bisschen zu schützen, dass sie nicht selber agieren muss, dass wir da nicht als Team, also Team in Anführungszeichen, wir waren zu zweit, ins Hintertreffen geraten. Ja, hat mich dann direkt ein bisschen gekostet und wie gesagt, ich kam wirklich von Beginn an eigentlich gar nicht mit der Hitze klar. Musste dann irgendwann reißen lassen und war dann alleine unterwegs und dann wurde ich nochmal von ein paar eingeholt. Und dann haben wir schon so überlegt, ob es sich überhaupt noch lohnt, die letzte Runde zu fahren, ob wir dann überhaupt noch schaffen. Sind dann doch noch gefahren. Man muss auch sagen, da war so ein bisschen das Gas raus, sind dann quasi die Runde eigentlich nur noch zu Ende gerollt und dann am Ende auch gar nicht mehr im Zeitlimit gewesen. Ja, war also nicht so erfolgreich für mich.
Ja, aber Linda kam noch auf Platz 6 rein?
Genau, ja, das war auf jeden Fall gut. Die hat dann nicht ganz den Anschluss an die erste Gruppe halten können, dann hat sich aber da nochmal eine Gruppe absetzen können, da ist sie dann nochmal hingesprungen und denke, auf dem Kurs mit einem 6. Platz kann sie auch zufrieden sein.
Voll, ja. Auf jeden Fall.
Deswegen.
Wir haben ja auch vorher schon mal über Nele Laien gesprochen, so ein bisschen als Dark Horse, das hat sie auch gezeigt.
Auf jeden Fall, ja. Super stark gefahren. Ich bin heute noch mit ihr Coffee Ride gefahren tatsächlich.
Aha.
Dann hat sie auch gesagt, erste Runde, so das erste Mal seit langem wieder im großen Feld, war schon noch stressig, so gerade auf der Abfahrt, hat sich aber dann da wieder ganz gut reingefunden und ja, mit dem 5. Platz ja auch bewiesen, dass von der Kraft auf jeden Fall sie da ganz vorne mitfahren kann.
4. sogar, oder? Ich glaube, sie hat Niedermeyer noch im Sprint, also war jetzt keine Überraschung, aber ich glaube, sie ist 4. geworden, oder?
Ja, dann.
Weil Antonia, na klar, irgendwie, wenn sie nicht früher wegkommt,
ja, genau,
dass sie auf jeden Fall 5. aus der Gruppe wird. Und Nele ist dann 4. geworden. Und für andere war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir hatten sie auch schon hier als Gast zugegen. Franzi holt sich doppel Schwarz-Rot-Gold.
Ja, die muss sich jetzt nicht mehr umziehen, wenn sie nochmal Rad wechselt im Training.
Beste.
Ja, easy.
Das sind die
endlich nur noch Einsatztrikots im Schrank.
Die ganz schlimmen Probleme, wenn man sich als nur einfacher deutscher Meister oder nationaler Meister immer umziehen muss, wenn man das Fahrrad wechselt. Deshalb.
Ja, nee, das Problem hat sie jetzt nicht mehr. Ja, super stark. Also ich meine, nach dem Zeitfahren bei der Tour de Suisse,
ja,
stand sie da ja eh schon weit oben auf der Liste und hat es ja auch wirklich super stark gewonnen. Und Straßenrennen halt auch. Ich meine, ja, mit der Form, die sie dieses Jahr hat, war es klar, dass es für alle anderen schwer wird und sie ist auch wirklich dominant das Rennen gefahren.
Auch witzig, dass wir auch letzte Woche genau noch so gesagt haben, so ja, Franzi, eigentlich jetzt nicht so spezialisiert auf die Zeit fahren, aber auch da ist sie jetzt auf einmal ganz vorne mit dabei und dann liefert sie direkt einmal an beiden Tagen ab. Ja, auf jeden Fall sehr stark.
Ja, muss man auch sagen, dass also am Ende ist Canyon halt das Team, was den Titel mal wieder verloren hat. Die sind halt die größte Mannschaft in Deutschland. Und ja, vielleicht mit einer bisschen schlaueren Teamtaktik hätten sie da nochmal gegenwirken können.
Die Stärke haben sie auf jeden Fall im Team.
Ja, wie gesagt, sie müssen halt, glaube ich, einfach, um Franzi zu schlagen, ihre Mannschaftsstärke besser ausspielen. Ja. Weil sie sind numerisch halt einfach so überlegen, dass sie da halt Franzi mehr fordern müssten, um da eine Chance zu haben, weil, ja, so einfach so schlägt man die halt nicht. Der fährst du nicht einfach so davon, die musst du halt schon teamtaktisch dann versuchen zu besiegen.
Definitiv, definitiv. Aber das hat ja die letzten Jahre auch nicht so gut geklappt.
Nee, das ist richtig. Da weiß ich auch nicht, warum man nicht aus dem lernt, sage ich mal, weil, ja, meiner Meinung nach nutzen sie die Leute, die sie haben, nicht richtig. Aber ja, für Franzi war es dann ein easy Spiel, sage ich mal.
Canyon SRAM wartet auf Lynn Teutenberg als sportliche Leiterin in ein paar Jahren und dann klappt es auch mit dem Titel.
Ja, wenn ich nicht mehr fahre, bin ich da gerne für Tipps stehe ich zur Verfügung. Also lange sollen sie es weiter versuchen.
Weil man muss ja auch sagen, beim Zeitfahren auch Antonia eigentlich die Einzige, die noch mit Franzi mithalten kann, sage ich jetzt mal, mit 25 Sekunden Abstand, danach zu Platz 3 dann schon 1:11. Das ist schon auf jeden Fall ein Wort. Klar muss man sagen, Fahrerinnen wie jetzt Mieke oder Lisa Klein, für die war das jetzt nicht der perfekte Kurs, aber trotzdem auf jeden Fall ein richtiges krasses Ausrufezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man vergleicht bei den Männern, wo das Podium innerhalb von 2 Sekunden war, da waren die Abstände bei uns auf jeden Fall schon deutlich größer.
Ja, ich hatte auch, also ich habe ja gerade gesagt, zu Hitze habe ich auch noch Stories. Ich hatte ja ein Nachtdienstwochenende, habe ich mir das Beste rausgesucht. Zum einen, weil man super gut bei 38 Grad nachschlafen kann mittags, wenn man schon nachts nicht schlafen kann. Auf jeden Premium. Fall bombastisch. Und dann war natürlich auch, ich meine, ich erzähle hier keine Klinik-Internas, sondern das stand auch alles in der Zeitung. Es war halt einfach absoluter Ausnahmezustand und wirklich, ich bin morgens durch die Notaufnahme gelaufen nach dem ersten oder nach dem zweiten Nachtdienst und es sah wirklich aus wie in so einem Endzeitfilm, wo also DRK und das THW haben halt Duschen aufgebaut, um Leute zu kühlen und wir hatten dann keine Kühlpacks mehr, dann wurden irgendwie Wagenladungen mit Crushed Eis angeliefert, um Patienten runterzukühlen. Also es war wirklich der absolute Albtraum. Ich hatte auch noch nie so schlimme Nächte in Kombination und ich habe mich wirklich, ich bin ja jemand, der die Hitze extrem liebt und ich freue mich ja immer, wenn es mega heiß ist. Und ich habe einfach wirklich, irgendwann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mich über diese Hitze gefreut habe, weil es einfach für, klar, man sagt halt irgendwie, ja, trinkt genug und kühlt euch ab. Aber das setzt halt auch voraus, dass man sich bewegen kann und dass man selbstständig trinken kann. Das gilt halt nicht für jeden. Und wenn man halt irgendwie einen Pflegedienst hat, der 2-mal am Tag vorbeikommt, dann bedeutet es halt auch, dass man 2-mal am Tag trinkt. Und das funktioniert dann halt bei den Temperaturen in der Stadt einfach nicht mehr. Und es war wirklich krass zu sehen, auch einfach so an, in Anführungsstrichen, vorderster Front, dass unsere Städte da nicht drauf vorbereitet sind, unsere Infrastruktur da drauf nicht vorbereitet ist. Und also ich muss sagen, das war ja jetzt nicht irgendwie der absolute Hochsommer-Peak, sondern es war jetzt halt einfach ein Wochenende im Juni. Es steht einem noch der Juli bevor, der August bevor. Und ja, ich bin mal gespannt. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen nachrüsten.
Ja,
als Gesellschaft.
Ich habe generell das Gefühl, also ich meine, es ist halt schon krass, im normalen Leben ist die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet, aber im Sport halt auch nicht. Wir hatten die Problematik auch dann an dem Deutschen Meisterschaftswochenende, dass wirklich sich viele Fahrer geäußert haben, um Anpassungen an das Rennen zu treffen, zu sagen, okay, ob man eine Runde das Rennen verkürzen kann, um einfach nicht so lange der extremen Hitze ausgewiesen zu sein. Und wir haben dann auch als Nationalmannschaft gesammelt unter den Fahrerinnen versucht zu kommunizieren. In der WhatsApp-Gruppe, dann haben sich einige dagegen ausgesprochen, wenige. Der Großteil war aber dafür, dass man das Rennen verkürzt. Dann wurde in Gespräche mit dem Veranstalter, mit dem Verband und so gegangen. Und da war halt leider wenig Verständnis für die Situation. Und dann muss ich halt auch sagen, dann haben wir halt auch irgendwann, hat es mich ein bisschen sauer gemacht, weil ich halt auch gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir so wenig uns um die Gesundheit der Fahrer kümmern und ja auch um die Belastung für das Gesundheitssystem, weil wie du gesagt hast, es war Ausnahmezustand, es ging sowieso schon drunter und drüber in den Kliniken und zu viele Leute, die das nicht vertragen haben oder die da drunter gelitten haben, waren im Krankenhaus und wir machen dann so ein Entertainment-Veranstaltung, Radsport sozusagen, und versuchen da nicht mal das Möglichste zu tun, um da die Fahrerinnen zu schützen oder die Fahrer. Und es gibt von der UCI Heat-Protocols, wo halt drin steht, okay, ab gewissen Temperaturen, ab gewissen Werten müssen dann wenigstens halt Eis und Wasser, mehr Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, die Fahrer versorgen und sowas. Und es gab halt gar nichts. Es gab überhaupt gar keine Maßnahmen vom Veranstalter. Der Verband hat sich auch nicht wirklich, hat es eingesehen anfänglich, dass es da ein Problem gibt mit der Temperatur. Und klar, die Profis, die halt mit einer ganzen Mannschaft am Start waren, für die war das kein Problem. Aber bei einer deutschen Meisterschaft stehen halt auch viele Einzelstarter am Start, die dann nicht mit dem ganzen Team anreisen und die halt sich auch das nicht leisten können, zu sagen, okay, ich reise hier mit meiner ganzen Family an und bezahle für die alle Hotel. Und für die ist dann halt irgendwann gefährlich. Und da muss man sich gerade für die Zukunft, denke ich, Gedanken machen, okay, wie setzt man das um, weil es wird nicht die letzte heiße Meisterschaft sein. Ich meine, Klimawandel, wissen wir alle, ist im vollen Gange und es wird immer heißer. Und ja, da muss man einfach dann gucken, wie man das in Zukunft besser umsetzen kann, um da alle zu schützen. Weil es gab dann halt schon mehrere Fahrer oder Fahrerinnen, die im Krankenhaus waren nach dem Wochenende wegen Dehydrierung und Überhitzung.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben und ich wollte auch gerade sagen, also später als Profi, du hast ein Teamauto, du hast Leute, die in der Verpflegungszone stehen und dir Wasser anreichen oder frische Flaschen anreichen, gekühlte Flaschen, Eis, aber ich war das erste Jahr, dass ich die DM gefahren bin, war ich auch Einzelstarterin, das war dann in, war das Chemnitz? Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber da habe ich auch gar niemanden gehabt, der mir Flaschen angereicht hat. Das war auch super heiß, war auch so 32, 33 Grad. Und da habe ich zum Glück von Max Solar, hat mir halt irgendjemand eine Flasche gegeben, weil ich wäre sonst auch gar nicht klar gekommen. Also ich hatte irgendwie schon nach der Hälfte kein Wasser mehr. Dann ja, habe ich von irgendjemand noch eine Flasche und ein Gel bekommen, weil ich völlig, mich jetzt völlig aufgestellt, ey.
Ja, ich habe dann auch halt Flaschen weitergegeben an Fahrerinnen und habe halt gesagt, hier, weil ja, für mich, es war jemand vom Team da, Lindas Vater war da, meine Eltern waren da, die halt an der Strecke standen und uns versorgt haben. Aber das, wie gesagt, das hatten halt nicht alle Fahrerinnen und gerade am Anfang, wenn das Feld noch groß zusammen ist, da gibt ja auch keiner irgendwem anders mal eben eine Flasche, weil da bist du damit beschäftigt, dich um deine eigenen Fahrerinnen zu kümmern. Ja. Und da muss es halt irgendwie vom Veranstalter entweder Motorräder geben, das gab es halt bei der französischen Meisterschaft, die neben dem Feld herfahren und halt Wasser und Eis verteilen oder halt irgendwelche neutralen Verpflegungszonen wie bei einem Marathon oder so, wo du dir dann einfach zumindest halt, sollen sie Pappbecher hinhalten, die man sich überschütten kann und dann wieder wegschmeißt, aber dass man zumindest irgendwie versucht, den Leuten zu helfen, sich runterzukühlen. Und ja, ich hoffe, dass da einfach ein bisschen draus gelernt wurde und dann in Zukunft da doch noch Maßnahmen ergriffen werden für die nächsten Rennen und Meisterschaften.
Ja, vor allem, wenn man einfach noch Veranstaltungen der Form im Sommer austragen möchte. Heute die Tour-Etappe. Ähnliche Gründe, Waldbrände und dadurch Zuschauer auf den letzten 40 Kilometern nicht zugelassen. Genau, um eben auch Rettungspersonal auch zu entlasten und die ihre Arbeit machen zu lassen. Wie es aussieht, haben sich da auch die meisten wohl dran gehalten. Ist natürlich auch für so ein Rennen total unschön, auch wenn Strecken umgeplant werden müssen, natürlich auch für den Veranstalter, weil da einfach ein Jahr Planung drin steckt. Aber es ist halt einfach unsere heutige Realität und man muss sich daran anpassen und sich halt auch darauf vorbereiten. Und ja, also ich kann sagen, für alle da, die da draußen sagen, ja, Sommer gab es schon immer, dann guckt euch einfach mal die reinen Fakten an und dann kann man eine Temperaturentwicklung sehen seit den 70ern und dann kann man einfach auch sehen, dass jetzt wieder Hitzerekorde gebrochen wurden. Und ich glaube auch, wenn man auf dem Land lebt, ist es alles erträglicher. Die Leute haben Keller und können da schlafen. Die Leute haben einen Garten und können einfach mal ein bisschen eine frische Brise haben. Hier in der Stadt, ich habe dann auch gemerkt, einfach alles, irgendwann die Wände waren heiß, die Straßen sind heiß, alles ist aufgeladen, es kühlt nicht mehr ab. Freunde von mir, die in Dachgeschosswohnungen wohnen, die hatten halt einfach durchgehend 32 Grad in der Wohnung. Das kann man ja gar nicht aushalten. Und dann sind auch die Kliniken größtenteils, also ich habe ja noch Glück gehabt auf Intensivstationen, dass wir größtenteils eine funktionierende Klimaanlage haben. Und ich konnte wirklich dann, sag ich mal, meinen Körper entspannen auf der Arbeit. Aber Normalstationen, da sind halt 38, 36, 38 Grad. Da muss man halt auch dann einfach erstmal einen Arbeitstag überhaupt durchstehen.
Also. Ja, auf jeden Fall. Und da, ja, wie gesagt, es wird ja auch in Zukunft nicht besser werden. Genau. Da muss man, glaube ich, als Gesellschaft einfach gucken, wie man das sich daran anpasst und auch als Sport einfach guckt, wie man sich daran anpasst und da Maßnahmen trifft. Ich meine, wir sind einfach ein Draußensport und bei jedem Wetter draußen am Rennen fahren, aber man kann ja trotzdem Maßnahmen treffen, um das ja erträglicher oder besser zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Gut.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und B-Carb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf B-Carb und Flavors. Dann kommen wir doch mal zu den Rennen, die jetzt noch gelaufen sind, wo es wahrscheinlich auch nicht wirklich kühler ist. Du bist jetzt in, und vor allem weniger, also der Wind zurzeit, das habe ich nämlich heute gedacht, also die letzten 5 Tage war es hier in Köln ja gottlos windig, wirklich. Und dann habe ich ja gehört, dass du, beziehungsweise gesehen, dass du gestern Rennen in Belgien gefahren bist. Und Belgien ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, windstill zu sein. Wie war es in Belgien, Rennen zu fahren?
Ja, wir sind zum Glück, sage ich mal, auf einem Stadtkurs unterwegs gewesen und da war jetzt der Wind nicht so dramatisch. Dafür war es auf anderer Ebene dramatisch. Also,
auf welcher?
Ich sag's, wie es ist. Wir sind vom Parkplatz bis zum Start die letzten 2 Kilometer vom Rennen gefahren, als waren 14,7 oder so Kilometer Rundkurs. Und da dachte ich wirklich, das kann am Ende wohl nicht der Ernst sein. Überall Autos, die haben in den letzten 2 Kilometern kein einziges Auto, also Parkverbotsschild hingestellt oder irgendwas. Da stand einfach so auf der letzten Gerade einfach so ein Bus noch so halb auf die Straße drauf mit seinem Heck. Und auch über den ganzen Rundkurs dann halt Kopfsteinpflaster, okay, das kennen wir alle.
Ich wollte gerade sagen, überraschend.
Und Kurven und schmale Straßen, das ist ja nicht das Problem. Da muss man mit klarkommen, aber es standen halt überall auf der Strecke noch Autos und irgendwelche Bordsteine, die da auf einmal rauskamen und so. Da war ich einfach froh, erstmal das Rennen ohne Sturz überlebt zu haben und auch alle von meinem Team, weil es gab wirklich einige Stürze. Und da frage ich mich auch manchmal, ob sich das dann jemand angeguckt hat. So vorher mal da, weil ich meine, wenn wir halt irgendwie 130 Kilometer irgendwo durchs Nirgendwo fahren oder von A nach B, dann verstehe ich, dass man manchmal nichts ändern kann. Aber auf einem 14 Kilometer Rundkurs, finde ich, wäre es möglich gewesen, da dafür zu sorgen, dass wenigstens die Autos nicht mehr mitten auf der Strecke stehen, um da einen Sicherheit zu machen. Weil das Problem ist ja auch, dann stehen Autos, dann kommt wieder eine Lücke, dann denken die Fahrerinnen, ah, jetzt kann ich rechts rausfahren und auf einmal kommen wieder Autos. Ja. Und also dann hängst du da und dann quetscht es sich wieder zusammen und ja, es war auf jeden Fall gefährlich, da waren wir erstmal alle froh, dass wir da sicher durchgekommen sind und unsere Sprinterin hat sich dann leider auch nicht so gut gefühlt, weswegen wir dann am Ende nochmal umgestellt haben und ich dann sprinten sollte.
Ich habe nämlich gedacht, okay, also Lynn kommt als 15. rein, als erste der Mannschaft, warst du Designated Sprinter?
Ja, also ursprünglich nicht. Und dann, wie gesagt, haben wir dann im Finale dann doch nochmal umgestellt. Und ja, ich habe dann leider irgendwie, haben wir es nicht ganz gut geschafft, als Team da zusammen zu bleiben. Dann war ich viel alleine in der Gruppe unterwegs und war dann einfach zu weit hinten um die letzte Kurve und kam dann gar nicht mehr vor. Ja, fehlt mir dann ja auch so ein bisschen die Erfahrung. Ich meine, normalerweise bin ich nicht in der Position,
Finale, ja,
selber zu sprinten, sondern bin halt einfach quasi da schon mit meinem Leadout fertig zu dem Zeitpunkt. Ja, vom Timing vielleicht ein bisschen schlecht, aber auf jeden Fall eine gute Übung. Und wenn ich nochmal in die Position komme, dann weiß ich auf jeden Fall doch nochmal besser Bescheid jetzt.
Ja, voll. Man lernt ja immer am meisten, wenn man, in Anführungsstrichen, wenn man Fehler macht. Und da kommt unser Gast schon. Die muss ich jetzt noch daneben setzen. Wenn man Fehler macht, lernt man ja aus denen. Ja, und dann haben wir auch schon unseren Gast hier. Die muss sich jetzt darin üben, was sie so ungefähr am schlechtesten kann. Leise sein und geduldig. Wir sind gespannt, wie es funktioniert. Ihr werdet es gleich verstehen, wenn wir sie am Mikro haben. Ansonsten haben wir eigentlich noch ein Thema, was wir auf jeden Fall besprechen müssen. weil man eigentlich dachte, dass man darüber nicht mehr sprechen müsste, nämlich unterschiedliche Preisgelder. Und das war bei der DM wieder so ein bisschen Thema. Zwar nicht bei der Eliteklasse, da gab es die gleichen Preisgelder, aber bei der U15, U17 und U19, wo die Männer einfach mal teilweise das Doppelte bekommen haben.
Schwierig.
Schwierig,
ganz
genau.
Schwierig.
Die Begründung war so ein bisschen, dass das am Nenngeld orientiert ist und da sich mehr Männer melden oder mehr Jungs melden in dem Fall, ist auch mehr Geld im Pott und dementsprechend wird auch mehr Geld an die jeweiligen Podiumsplatzierten oder Vornplatzierten ausgezahlt. Ich kann ja grundsätzlich verstehen, dass man sagt, es gibt bei den Männern oder bei den Jungs von Platz 1 bis Platz 15 Geld und bei den Frauen eben prozentual vom Starterfeld her Geld. Und tatsächlich gibt es bei den Frauen ja eigentlich auch fast nur bis Platz 3 oder einmal in der U17 bis Platz 5 Geld und bei den Männern bis jeweils 15. oder 10. Platz. Aber zu sagen, die Sieger, Siegerinnen, nee, in dem Fall Siegerinnen, kriegen einfach deutlich weniger Geld, geschlechtsspezifisch, finde ich tatsächlich sehr schwierig.
Ja, ich finde es total frech und unverständlich, weil am Ende fahren alle deutsche Meisterschaft und da sollten keine Unterschiede gemacht werden. Und dann sollen sie einfach das Preisgeld bei der Elite streichen, weil, Entschuldigung, was waren das, 150, 250 Euro? Die Profis brauchen das nicht.
Genau, und das umverteilen.
Weil im Zweifel haben die alle, kriegen die alle noch einen Bonus, wenn sie das gewinnen. Und dann sollen sie einfach sagen, okay, wir geben da gar kein Preisgeld aus. Und für die Nachwuchsklassen das gleiche Geld. Weil man muss ja dann am Ende auch sagen, es handelt sich ja nicht um viel Geld. Und da kann ja auch das Geld nicht der ausschlaggebende Grund zu sein. Weil dann sollen sie irgendwen fragen, na, ich schicke denen noch 200 Euro auf PayPal, um das anzugleichen.
Ja, genau.
So, also es ist ja, es geht ja nicht um viel Geld für so eine große Veranstaltung.
Genau, also sondern, sind, ja, wir sprechen irgendwie hier von 50 Euro für die Mädels und 100 Euro für die Jungs, so ungefähr. Und da muss man halt wirklich sagen, das darf halt 2026 nicht mehr sein. Und ich finde es richtig gut, dass Cyclids darauf aufmerksam gemacht haben bei Instagram, weil ich glaube, der Aufschrei war auch relativ groß. Und so richtig offizielle Statements gab es, glaube ich, keine.
Ja, das war in der Vergangenheit, gab es das auch schon zum Beispiel bei der Bahnmeisterschaft, wo ich dann auch gesagt habe, es kann nicht sein, weil da haben wir dann für den Vierer in Berlin, war das damals, wo wir zusammengefahren sind, einfach weniger Geld gekriegt als die Männer für den Titel. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich meine, es geht hier wirklich um nichts. Ich meine, was haben wir da gekriegt? Ich glaube, 10 Euro pro Person.
Ja.
Es geht ja wirklich nicht um viel Geld, sondern es geht ja dann einfach ums Prinzip. Und es kann dann nicht so schwierig sein, das anzupassen.
Ja, und vor allem halt auch einfach an die Message. Also ich finde es total schwierig, dann bei einer U15-Fahrerin zu sagen, okay, Gleichberechtigung und alles und dein Sport ist genauso wichtig wie der Sport von den Jungs, aber so viel Geld kriegst du nicht als Anerkennung. Weil es ist ja im Endeffekt wertvoll und wert, kann man natürlich nicht nur an Geld koppeln, aber es wäre ja einfach wie wenn man dann einen großen Pokal für die Jungs hat und einen kleinen Pokal für die Mädels, weil es dann doch einfach nur der kleine Sieg ist. Und ich finde halt die Message, die dann damit an junge Frauen und junge Mädchen geschickt wird, einfach total fraglich.
Ja, und gerade wenn es innerhalb der gleichen Veranstaltung stattfindet und einfach das gleiche Rennen gefahren wurde, finde ich das einfach ungerechtfertigt. Und ja, wie gesagt, die Message ist einfach eine ganz falsche dahinter, weil ich verstehe noch die Aussagen, wo man dann bei den Profirennen sagt, okay, die Aufmerksamkeit auf den Männerrennen ist dann doch noch viel größer als die auf den Männerrennen und auf den Frauenrennen und da kommt einfach mehr Geld rein und deswegen gibt es auch am Ende mehr Preisgeld. Aber das ist ja einfach bei diesen Rennen nicht so.
Nee.
Also da bringt das U15-Rennen genauso wenig, also U15-männlich-Rennen genauso wenig Geld ein wie das U15-weiblich-Rennen.
Genau.
Und da kann mir dann auch keiner erklären, dass es dann da am Ende am 50 Euro scheitert.
Ja, und dann sagt man halt lieber, okay, wenn es ums Nenngeld geht, meinetwegen, dann zahlt man halt bei den anderen auch nur bis zum 10. Platz und nicht bis zum 15. Platz und zahlt dann aber trotzdem Platz 1 bis 3 zumindest die gleichen Gelder.
Ja, ich denke auch. Und dann, wie gesagt, dann, ich glaube, von den Profis wäre es für alle okay, wenn sie da sagen, wir streichen das Preisgeld in der Elite und machen dafür nur für die Nachwuchsklassen gleiches Preisgeld, weil, ja.
Wir können ja gleich unseren Gast auch noch dazu fragen, was sie davon hält. Ein Rennen müssen wir noch ganz kurz abrappen, deshalb, weil deine Teamkollegin da auch einen Etappensieg mitgenommen hat.
Ja, auch schon Gast hier gewesen.
Ja.
Linda, ich habe ja auch geschrieben, ob sie noch mal ein kurzes Statement schicken kann. Das spielen wir dann vielleicht jetzt hier gleich noch ein.
Ja, war als Team auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Rundfahrt. Ich hatte mir persönlich schon davor die erste und die vierte Etappe so ein bisschen ausgeguckt, weil das beides Finals waren, die mir sehr gut liegen, mit so kleinen Anstiegen am Ende und dann oben noch ein Sprint. Und bei der ersten Etappe war dann leider eine Spitzengruppe weg, das heißt, es ging hinten nur um Platz 4. Ja, ich habe dann trotzdem die Erfahrung mitgenommen von dem Sprint, der dann eben im Feld ausgefahren wurde und ja, konnte das dann bei der vierten Etappe umsetzen. Das Team hat echt einen super Job gemacht, den ganzen Tag Eis geholt, weil es ja fast 40 Grad waren. Das Rennen hart gemacht, bei Attacken mitgefahren, super Leadout gefahren am Ende. Und ja, ich bin dann geduldig geblieben und habe, wie gesagt, aus der ersten Etappe ein bisschen die Erfahrung mitgenommen und war dann einfach im Ziel extrem happy, dass es geklappt hat. Hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt echt lange auf so einen ja, ersten Profisieg gewartet habe, aber ja, das macht es eigentlich nur umso schöner. Und ja, die Rundfahrt ist jetzt leider nicht ganz so zu Ende gegangen, wie wir das uns erhofft hatten. Ja, gab noch einen Sturz bei der letzten Etappe, wo sich Annelies das Schlüsselbein gebrochen hat. Aber ja, die ist davor auch echt ein mega Rennen gefahren, war Dritte im GC, hat das Bergtrikot geholt. Also ich nehme auf jeden Fall ja, sehr, sehr gute Erinnerungen mit aus Portugal und ja, vor allem viel Motivation und Selbstvertrauen für die nächsten Rennen, die jetzt so anstehen.
Ja, hat mich auf jeden Fall ultra gefreut. Also so verdient, starken Sprint gefahren und generell fürs Team dann eine gute Woche. Die sind dann auch noch mit Annelies Nathan im GC Dritte geworden. Leider mit so ein bisschen bitteren Ende, weil sie auf dem letzten Kilometer auf der letzten Etappe gestürzt ist. Hat dann zwar noch die gleiche Zeit bekommen, aber sich dann das Schlüsselbein gebrochen. Dementsprechend jetzt nicht so ganz das Ganze feiern können. Ja, gute Besserung an der Stelle. Ich weiß nicht, sie hört, denke ich, nicht zu. Ihr Deutsch ist nicht so gut. Aber ja, war auf jeden Fall viele positive Momente fürs Team, aber dann doch so ein bisschen negativer Beigeschmack am Ende.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, wir reden von der Volta Portugal.
Genau.
Genau, ich glaube, wir haben einfach nur vom Sieg gesprochen und gar nicht von welchem Rennen. Und der Gesamtsieg im GC geht an Victoire Berthaud von Cofidis. Ja.
Ja, aus deutscher Sicht werde ich dann noch mal ein bisschen so ein Augenmerk auf Jule Merkel setzen. Ist mir das ganze Jahr schon aufgefallen, dass sie wirklich gut unterwegs ist. Ich meine, auch super schlaue Fahrerin. Wir hatten ja schon mal über sie gesprochen, kurz. Und jetzt auch bei der Volta Portugal echt wieder gut gefahren. Auf einer Etappe 8. gewonnen, auf einer 10. und auch 5. in der Nachwuchswertung. Also da scheint auch eine ganz gute Entwicklung jetzt gerade stattzufinden. Und ja, können wir vielleicht auch nochmal als Gästin einladen für eine der nächsten Folgen.
Also man sieht, man sollte auch auf den Nachwuchs setzen, Ausrufezeichen.
Genau.
Jetzt haben wir unseren Gast an unserer Seite. Zählt nicht mehr ganz zum Nachwuchs. Wie wir ja offensichtlich alle nicht mehr. Wir hatten es in den letzten Folgen schon. Genau. Ich bin die Oma, Lynn hat es zur Mama geschafft. Und ich glaube, die Dame des heutigen Tages ist auch eher bei den Omas einzuordnen mittlerweile. Es tut mir leid, dich zu Altersshame, aber ich glaube, ich darf das, weil ich noch mal älter bin. Hallo Mieke.
Hallo. Ja, danke für die netten Worte. Ich bin seit 6 Jahren aus der Pubertät raus.
Ja gut, aber das ist wieder sowas sehr Individuelles in dem Fall. Dein Jahrgang schreibt eine andere Geschichte. Aber durchaus gibt es da Entwicklungspotenzial, das auch in den letzten Jahren vorangeschritten ist. Wir sind auch alle sehr stolz auf dich.
Danke.
Entwicklungspotenzial, da haben wir eigentlich ja schon den richtigen Punkt. Du hast nämlich in den letzten Jahren so ein bisschen einen Umschwung mitgenommen, würde ich sagen. Du warst bis 23 noch im Profi-Peloton unterwegs mit Human Powered Health und hast dann gesagt, jetzt reicht's mir.
Ja, das ist korrekt. Ich habe tatsächlich im August, Ende August oder so meinen Vertrag terminiert, weil ich nicht mehr konnte, im Grunde.
Was waren da die ausschlaggebenden Gründe für?
Boah, ich bin halt nicht mehr aus diesem aus diesem Gedankenkarussell rausgekommen, dass Rennfahren eine sehr, sehr schlechte Idee ist und dass ich das überhaupt gar nicht mehr will und dass ich am liebsten jetzt im Erdboden versinken würde, als nach Belgien zu fahren zum Beispiel. Ja, war eine gute Entscheidung.
Ich wollte gerade sagen, und die Konsequenz war die richtige? Du bereust nichts?
Nee, eigentlich nicht. Also es fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer, also mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber am Anfang so diese Rennen zu gucken und zu denken, oh ja, da könnte ich jetzt auch sein und so, aber ich muss mich dann einfach nur an meine letzten Male im Peloton erinnern und dann reicht es mir auch schon wieder, dann weiß ich ja, das war die richtige Entscheidung.
Ja, da ist unser Hirn ja auch so ein bisschen gut beziehungsweise schlecht drin, dass wir rückblickend sehr viel glorifizieren und dann schaut man sich die Rennen an und denkt, das war alles ganz toll und dann denkt man sich so, ja wirklich, war es alles so toll? Also es ist ja wie wenn man, wenn man ans Studium zurückdenkt und dann denkt man so an diese schönen Momente, wo man irgendwie gute Zeiten hatte in der Bib und dann denkt man, ja, aber ich war auch einfach 12 Stunden in der Bib, also im Hochsommer.
Ja, und ich finde, man muss ja dann auch sagen, dann so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, mir macht das irgendwie hier keinen Spaß mehr, diese Rennen zu fahren, aber Radsport oder Radfahren an sich macht mir halt trotzdem noch richtig Spaß und dann zu sagen, okay, ich beende das und kann aber deswegen trotzdem noch meine Liebe zum Radfahren einfach behalten und dann halt auch andere Sachen so einfach auf der Bahn weiterzufahren und so, ist ja einfach gut, sich das für sich selber so reflektieren zu können, dass man dann ja nicht komplett die Liebe zum Radfahren dadurch verliert, dass man sich da so quält, sag ich mal, nur um seinen Vertrag weiter zu erfüllen.
Genau, und für alle, die, was ich mir nicht vorstellen kann, Mieke jetzt noch nicht kennen sollten, willst du dich selber vorstellen oder soll ich dich vorstellen?
Stell du mich doch mal vor.
Also, bei uns sitzt Mieke Kröger. Mieke Kröger ist so ungefähr die legendärste Radsportlerin im deutschen Radsport. Zumindest gibt es Lieder über dich. Es gibt Sticker von dir. Es gibt einfach eine richtige Fanbubble, würde ich sagen, die so keine andere Fahrerin hat. Und ich würde auch einfach mal behaupten, kein anderer Fahrer, außer vielleicht Pogacar. Vielleicht jetzt nicht international gesehen, aber auf jeden Fall im deutschen Raum. Ansonsten ist Mieke der Grund, warum ich meine Hand zumindest mal an Olympiagold legen durfte. Sie hat nämlich auch einen Olympiasieg in ihrem Repertoire zu verzeichnen, neben mehreren internationalen Titeln, wahrscheinlich vor allem im Zeitfahren, weil das ist ihr größtes Forte. Und auch auf der Straße, also der Grund, warum sie im Peloton in Anführungsstrichen oder im Peloton den Rücken zugekehrt hat, liegt bestimmt nicht an Leistungsfähigkeit. Du hast die Lotto Belgium Tour gewonnen, du hast bei der Healthy Aging Tour Etappen gewonnen. Du bist eine Top-Radsportlerin. Wir wissen das, weil wir haben alle schon sehr an deinem Hinterrad gelitten. Für alle, die es nicht wissen, es ist so, glaubt mir. Und jetzt hat sich Mieke dazu entschieden, den Schwerpunkt eigentlich auf die Bahn zu legen, wo sie auch als Diesel für den schnellsten Kilometer, glaube ich, sorgt, den man auf der Bahn fahren kann. Und jetzt bist du zusätzlich noch Gravel-Pro geworden. Seit diesem Jahr.
Genau. Da gehen die disziplinspezifischen Anforderungen sehr auseinander. Das habe ich auch gemerkt.
Etwa als du 333 Kilometer durch die unendlichen Weiten von Amerika geradelt bis bei Unbound?
Ja, genau, Tanja. Also letztes Jahr habe ich so ein bisschen Unbound geguckt und dachte, ja, ey, das ist doch voll was für mich, hier bisschen Hügel, aber eigentlich flach und einfach nur die ganze Zeit geradeaus und brettern. Und dann habe ich direkt meinem Trainer geschrieben, habe gesagt, ey Björn, ich will Unbound tackeln. Und dann sagt er, ja, gute Idee. Dann habe ich mich im Dezember gemeldet. Und dann sind wir da im Mai hingeflogen und dann bin ich Unbound gefahren und es war 8 Stunden großer Spaß und 3 Stunden, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, da nicht abzusteigen, wahrscheinlich, weil kein Schatten da war oder so. Also wenn ihr schon mal im Hungerast wart, dann stellt euch das über 3 Stunden vor. Dann kommen mal ein, zwei Mal, kommen 10 Minuten, wo es ein bisschen besser geht, wo man so denkt, ah, das ist so, das ist das Wiederaufstehen, wovon alle reden, aber nee.
Ja, weil man muss sagen, so ich zwischenzeitlich sah es ja richtig top aus. Vorne waren eine 5-Frauen-Gruppe raus und du hinterher solo. Und man hat dich dann immer auch als Mike Krüger angekündigt im Fernsehen gesehen, wie du einfach solo da hinterher stiefelst. Und ich war mir sicher, wenn da jemand wieder ranfährt, dann du. Und dann war irgendwann der Ofen aus, glaube ich, ne?
Ja, leider. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag alleine gefahren, weil da gab es diese, eigentlich gab es, ja, eine richtig sticky mud section und da musste ich auch absteigen und mein Rad vom Schlamm befreien und so. Und dann musste ich auch ein bisschen mein Rad tragen und laufen und davon gibt es Videoaufnahmen. Ich
ja, zum Sticky Mud, also für alle, die da draußen jetzt noch nicht mit anbauen vertraut sind, erzähl uns doch vielleicht mal die Stockgeschichte.
Ja, also ich wollte es ja auch nicht wahrhaben, bis ich es selbst erlebt habe. Also man fährt auf so Gravel Roads halt und dann auf einmal wird es halt ein bisschen nasser und dieser Untergrund entwickelt sich in Erdnussbutter, also man nennt es auch Peanut Butter Mud und man bleibt einfach von jetzt auf gleich, bleibt man einfach stehen, weil das komplette Rad sich so zusetzt mit diesem Matsch. Und wir hatten dann so einen Holzspachtel aus dem Baumarkt dabei, den hatte ich mir erst schön aufs Oberrohr geklebt und so, aber nach 18 Kilometern hing der mir dann immer in meiner Trikottasche, weil ich den dann halt da schon brauchte. Ja, und dann stochert man da so seine Laufräder vom Rahmen frei und dann kann man, wenn man Glück hat, weiterfahren. Und das Problem ist aber auch, dass sich dieser Matsch ins Schaltwerk teilweise setzt und es gab halt einige, die, also zum Beispiel Pösti, mein Teamkollege, der konnte nicht weiterfahren, weil sein Schaltwerk halt sich irgendwie so nach hinten rumgedreht hat, weil da zu viel Matsch drin war und so. Also es ist wirklich bescheuert.
Mieke fährt nämlich für Rose Racing Circle, für alle, die es nicht wissen sollten, wo auch Pösti sehr erfolgreich Rennen bestreitet. Ja, ich finde es immer ganz süß, weil das, ich nenne es mal Peloton, das ja sehr schnell in Einzelfahrer und kleine Gruppen aufgesplittet ist bei dem Rennen, wirkt so wie so eine Truppe aus Hogwarts, weil alle ihren kleinen Holzstab dabei haben. Das finde ich immer sehr süß irgendwie an dem Rennen.
Ja, und manche haben einen besseren Zauberstab und andere einen weniger guten.
Du würdest deinen an dem Wochenende als weniger gut oder du warst zufrieden?
Nee, der war super. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Zauberstab.
Hast du ihn etwa mitgebracht als Souvenir?
Boah, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Das ist ja echt schade.
Untypisch,
ne?
Ja, ja.
Ja.
Das wundert mich jetzt. Bin ich ehrlich. Wie würdest du denn grundsätzlich sagen, also Unbound war so ein bisschen der Kickoff, warum du dich für Gravel entschieden hast oder grundsätzlich?
Nee, also für Gravel entschieden, boah, das weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Also es hat mich schon ein bisschen gereizt, auf Gravel trainieren zu gehen, weil es mir halt langweilig auf der Straße wurde und auch irgendwie zu gefährlich. Und dann bin ich am Anfang immer mit meinem Stadtrad graveln gegangen. Das waren meine wattfreien Sonntage. Und dann hatte ich irgendwann ein Gravelbike und dann, oh ja, dann bin ich Aachen gefahren das erste Mal.
Stimmt, da sind wir doch zusammengefahren. Da standen wir doch vorne. Wir standen doch nebeneinander an der
Wir standen bei den Profis.
Das Bild können wir auch reinnehmen. Und dann wurden, für mich war das Rennen ja sowieso sofort vorbei, weil dieser Typ da bewusstlos lag und ich angehalten habe. Aber wir wurden auch einfach von hinten, das ging los auf so tiefem Gravel, wirklich tiefem Gravel. Und wir waren beide so latent panisch. Und von hinten kamen nur so Typen, die sind einfach losgesprintet, wie wild, weil es auch um UCI-Qualifikation für die WM ging. Und ich weiß gar nicht, wer von uns sich zuerst dazu entschieden hat, dass hier das Rennen für uns vorbei ist. Ich glaube, ich habe dich dann, hast du mich da sitzen sehen oder habe ich dich da sitzen sehen?
Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe nach 2 Runden oder so entschieden, dass ich das nicht weitermachen will, dass
ja, ich
das
auch.
Kompletter Wahnsinn ist. Ja, und dann haben wir uns getroffen irgendwo an der Strecke, ne?
Und genau, dann gab es Brezeln und Bierchen.
Ja.
Das war nett.
Ja, das war wirklich nett.
Ja, weil für mich war das ja das Ende von, ich dachte ja auch so, ich fange jetzt mit, ich mache eine 80%-Stelle im Krankenhaus und da mache ich nebenher so ein bisschen Gravel-Privateer und dann bin ich Tracker gefahren, dachte mir, auf jeden Fall mache ich das, das ist ja klasse. Und dann bin ich Aachen gefahren und dachte mir so, ne, das war's dann.
Ja, also das Rennen in Aachen war halt ein bisschen wild, weil das war so ein kurzer Rundkurs, 18 Kilometer oder so und da waren, ich weiß nicht, wie viel tausend Starter und Starterinnen.
1500 Starter oder irgendwie sowas.
Ja, und in meinem Kopf war es halt so, oh, Gravel voll geil, du fährst halt und dann bist du irgendwann alleine und dann fährst du halt alleine, voll toll. Und da war man halt nirgendwo alleine auf diesem Kurs und du wurdest die ganze Zeit überholt und immer saß jemand vor deinem Vorderrad und ich wollte eigentlich alleine sein, also das war jetzt mein Empfinden und das war mir dann ein bisschen viel, aber mittlerweile bin ich ein paar Gravel-Rennen gefahren und ich weiß mittlerweile, dass es auch anders sein kann und es macht wirklich Spaß.
Ja, es scheint dich auf jeden Fall nicht langfristig abgeschreckt zu haben und dann gab es ja doch nochmal ein Gravel fortführen und ja, es geht ja dann, da kann man ja zum Glück seine Rennen auch relativ frei wählen, welche man da nimmt und dann ist das ja nicht bei allen Rennen so. Bei Track hast du viel Zeit alleine verbracht. Hättest du dir da vielleicht zwischendurch mal
bei Unbound.
Unbound, sorry. Mehr Leute gewünscht, oder?
Nee.
Warst du happy, da so alleine
so
für
happy.
Dich zu kämpfen?
Also ich war wirklich so happy. Also ich war ja auch, da kam diese Mud-Section, wie gesagt, da musste ich absteigen und die Spitze war weg und dann war ich total happy, weil dann dachte ich, ja gut, ich habe ja hier Aero-Optimization gemacht auf meinem Gravel-Bike. Ich bin ja auch mit so einem Zeitfahrhelm gefahren, so einem Halm. Und ich guck mal, also ich diesel da jetzt halt einfach wieder hin. Das bin ich auch, ich bin ja wieder zur Spitze hingedieselt. Und dann war da so eine, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber da war so eine komische Stimmung in dieser Spitzengruppe. Alle sehr nervös. Was ich verstehen kann, wenn man so richtiger Gravel Pro ist und man sagt, oh, ich gewinne Unbound dieses Jahr, natürlich ist man dann nervös und porös. Aber ich wurde angeschrien, dass ich nicht mehr in der Gruppe fahren soll. Also man muss dazu sagen, fairerweise, ich hatte eine Männernummer, eine blaue Nummer. Natürlich blau für Männer, rosa für Frauen, wie sollte es anders sein? aber
rosa ist meine Lieblingsfarbe.
Nein, also ich hatte eine Männernummer, weil ich...
ja. Entschuldigung.
Nein, das ist okay. Es regt mich eigentlich auch gar nicht auf. Ich war lange nicht fürs Elite-Rennen gemeldet, weil mir das Ergebnis fehlte. Und das habe ich zum Glück noch anderthalb Wochen vor dem Rennen gemerkt und konnte ich noch mein Ergebnis einreichen, was ich brauchte. Dann war ich Elite, aber ich hatte halt...
So viel zur Pubertät, ne?
Aber ich hatte dann halt eine Männernummer und dann wurde ich gesagt, get off the back! What are you doing here? Also, weil die dachten halt, ich sei ein Mann. Und dann habe ich halt gesagt, sorry, what did you say? I didn't understand. Und daraufhin kam keine Reaktion und ich durfte mitfahren. Ja, und ich wurde dann aber die ganze Zeit angeflaumt. Ich bin 2 Stunden bin ich da gechased, ja. Und dann darf ich mich nicht mal 5 Minuten ausruhen. Ja, also, und das Ding ist halt, einige von denen kommen ja von der Straße und die wissen, dass ich nicht die faulste Fahrerin bin, wenn es ums Breakaway geht. Und da habe ich mich halt schon ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt und habe mir gedacht, ja, fahrt doch. Also, dann kam so ein Berg und dann sind die halt gefahren und ich habe aber auch nicht so mein letztes Hemd gegeben, um da dran zu bleiben. Aber ich war auch super glücklich damit. Und ich war dann die ganze Zeit so auf 1 Minute oder so, habt ihr immer vor mir gesehen, weil es sind ja sehr lange, gerade Straßen, man kann sehr weit gucken. Und dann bin ich halt hinter denen hergedieselt. Und dann war mein Plan, dass ich einfach, da werden ja immer weiter Leute rausfallen aus der Spitzengruppe, dass ich die dann also nicht einsammle, sondern überhole und mich so nach vorne arbeite. Es hat auch gut funktioniert für den ersten Teil.
Bis es nicht mehr ganz so gut funktioniert hat.
Ja, dann nach 8 Stunden, ich habe ein paar Mal davor 8 Stunden trainiert und 8 Stunden ging es mir echt super. Und nach 8 Stunden kam halt leider die Sonne raus. Und ich denke, ich war auch einfach komplett alle von meinen 8 Stunden Solo. Ich habe alle meine Matches verbrannt und ich bin in so, und dann kam noch Gegenwind.
Oh Gott.
Und Hügel. Genau. Und dann bin ich wirklich so auf dem letzten Reiskorn wirklich nur noch, keine Ahnung, 160 Watt oder so, und dann geht es da ja auch noch steil hoch, das maximal 210 Watt, mehr ging nicht. Bin ich da irgendwie vor mich hingekrochen. Dann wurde ich von einer Fahrerin überholt, dann lag ich auf Platz 7 und dann habe ich mich immer umgeguckt, weil ich dachte, oh ja, also, und also ich habe mich umgeguckt und habe niemanden gesehen und dachte, oh ja, vielleicht schaffe ich es ja. Und dann 3 Kilometer, wenn überhaupt, vorm Ziel, werde ich von so einer, keine Ahnung, 6er-Gruppe oder so eingeholt, da war Romy dabei. Und die haben mich 500 Meter mitgenommen und haben mich wieder abgestellt.
Nein.
Ich war so grau. Oh, und dann bin ich halt 13. geworden oder so.
Ja, aber denke ich ja trotzdem auf jeden Fall respektables Ergebnis.
Ja, voll.
Und nächstes Jahr wieder.
Ja, mal gucken. Ich dachte mir die ganze Zeit, nie wieder.
Ja, aber das denkt man sich doch bei vielen Sachen zwischendurch. Bei Robé dachte ich mir auch im ersten, erst mache ich nie wieder, und dann stand ich dieses Jahr trotzdem wieder am Start.
Ja, das stimmt. Der Gedanke ist auch nicht mehr ganz so präsent in meinem Kopf.
Ja, bis nächstes Jahr ist ja dann noch ein bisschen. Das Einzige, womit es dann vielleicht ein bisschen kollidieren könnte, ist dann die Olympia-Vorbereitung, weil du ja gerade eben schon angedeutet hast, dass 4 Kilometer auf der Bahn und 11 Stunden Gravelrennen doch nicht so ganz das gleiche Training beinhalten.
Ja, das stimmt. Also du hast recht, Lynn, das muss ich mir dann nochmal überlegen.
Ja, ich meine, man muss ja dann dazu sagen, Olympia ist 2028, dann hast du ja dann doch noch ein bisschen Zeit quasi von Amborn nächstes Jahr bis zu Olympia.
Ja, also ich habe mich auch eigentlich ganz gut erholt nach Unbound. Ich habe dann wieder ein bisschen Krafttraining gemacht und seitdem kann ich auch wieder ein bisschen sprinten. Also ich bin gestern Test gefahren, das war jetzt keine Katastrophe, es war besser als im Januar.
Sehr gut.
Und dazwischen lag Unbound. Also ja, schauen wir mal.
Ja, ich denke, dein Trainer macht da schon einen guten Plan. Und dann wird es schon funktionieren. Aber ja, wir können ja dann jetzt mal ein bisschen über die Olympia-Qualifikation vielleicht auch sprechen, die jetzt dann ja für uns startet im Oktober bei der WM. Und du ja auch ein sehr großer Teil des Vierers bist. Ja, ist schon heiß.
Heiß wie Frittenfett. Nö, ich freue mich wieder, auf die Bahn zu gehen. Wir haben jetzt auch bald deutsche Meisterschaften.
Genau, in Büttgen.
Büttgen.
Für alle, die hier aus NRW kommen, können vorbeikommen, können uns beim Radrennen fahren zugucken.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir Ende des Jahres Oktober, ne, WM in
Shanghai.
Ja, also ich freue mich drauf. Was soll ich sagen?
Die Frage ist ja schon ein Visa beantragt.
Nee.
Wird Zeit.
Das müssen wir zum Glück nicht selber machen. Das wird normalerweise
bisher
für uns erledigt.
Immer erledigt.
Müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Ich gehöre da jetzt auch nicht zu jemandem, der da so richtig prepared ist. Aber wie gesagt, normalerweise kümmert sich die Nationalmannschaft darum. Die werden sich schon melden, wenn sie was von uns brauchen.
Ja, war bisher immer so.
Ja.
Ja. Ja.
Bei Guangxi habt ihr es auch selber gemacht, oder?
Nee, ich glaube, da hat er doch auch Team gemacht. Ich weiß nicht so genau. Müssen wir uns nochmal informieren.
Christa und ich sind da nach Frankfurt zur Botschaft gefahren. Das war ein netter Ausflug.
Nee, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ich war nirgendwo. Ich glaube, das hat das Team für uns gemacht. Ich hätte das auch gar nicht hingekriegt, glaube ich. Das war mal in meinem ersten Profijahr.
Ich musste tatsächlich einmal für Chongming, glaube ich, zur chinesischen Botschaft nach Düsseldorf. Und das war so ein... Das war so ein weißer Raum und so blaues Licht, und da musste ich vorher noch so kriminellen Bilder in so einer Fotobox machen. Ich habe mich da, ja, es war ein sehr interessanter Ausflug nach Düsseldorf.
Ja, aber es finden sich ja sonst auch immer Wege. Wir hatten auch schon Fahrerinnen, die ohne Reisepass nach Afrika gereist sind
und vor allen anderen im Land waren.
Im Zweifel kommen wir auch ohne Visa nach China.
Da habe ich aber noch eine schöne Geschichte vom ehemals Team Sunweb, die ich erfahren habe, weil unsere Physiotherapeutin während meiner Tipco-Zeit, die ist bei Sunweb, hat die angefangen, sozusagen im europäischen Radsport Fuß zu fassen. Und das hat sie deshalb, weil Sunweb bei der Tour of California ganz plötzlich einen Physio gebraucht hat, weil der Physio bei diesen Zetteln, die man ausfüllen muss, wo man dann dran, ob man irgendwie was mit Terrorismus zu tun hat, etc. pp., hat er nicht Terrorism gelesen, sondern Tourism. Und hat es angekreuzt und das fanden die Amis leider gar nicht lustig bei der Grenzkontrolle. Und deshalb musste er postwendend nach Hause. Jetzt fände man das total normal, dass sowas passiert, wenn man in die USA einreisen will. Damals war es noch ein bisschen die Ausnahme. Und dann hat Sunweb ganz plötzlich ein Physio gesucht. Und so kam Sarah dann in den Radsport. Ja, hier noch mal kurz zur Einreise und Visa und Passport.
Ja, das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Nee, wir werden uns dann nochmal informieren. Wir kommen da schon rein.
Ja, das schaffen wir schon.
Ich denke, China vielleicht jetzt auch einfacher als USA zurzeit.
Ey, ganz ehrlich, meine Einreise nach L.A., wir sind erst nach L.A. geflogen und dann nach Kansas, die war super easy. Ich war richtig nervös vorher. Habe auch meinen Instagram auf privat geschaltet, wobei das wahrscheinlich überhaupt gar keine Auswirkungen hätte, wenn die an Informationen kommen wollten. Aber das war, vielleicht weil es L.A. war. Sehr einfach.
Ja, vielleicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Entwicklungen da gerade sind, ob dann da im Hinblick Olympia das alles so reibungslos abläuft, weil jetzt zur Fußball-WM hat es ja auch auf jeden Fall auch einige gekostet, die da leider den Weg nicht ins Land gefunden haben.
Boah, ja, ist er dann noch Präsident? Ja, ne? Bis 29 oder so, habe ich letztes Mal ausgerechnet. Aber ich kann auch falsch liegen.
Ja, wir hoffen einfach mal nicht.
Toi, toi, toi.
Genau, dass das alles dahingehend problemlos läuft. Aber ja, problemlos sollte hoffentlich auch die Quali laufen, die jetzt, wie gesagt, ja im Oktober losgeht. Für alle, die da nicht so im Bilde sind, wir haben dann im Oktober die WM, die quasi als erster Wettkampf in die Olympia-Qualifikation in das Punktesystem reinzählt. Und dann ist das die WM, dann nächstes Jahr die Weltcups, nächstes Jahr die nochmal die WM und die EM und dann 28 auch nochmal die EM, glaube ich, und die Weltcups. Irgendwie so.
Ja, irgendwie so.
Die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall quasi alle großen Wettkämpfe, die dann in das Punktesystem reinzählen und dann haben sich jetzt wieder geändert auf die ersten 8 Nationen aus dem Ranking, die sich dann qualifizieren für den Vierer und anders als für die letzten Spiele in Paris dann quasi mit 5 Leuten anreisen dürfen, wo es in Paris nur 4 waren, was dann auch die Möglichkeit gibt, dann zu sagen, okay, man tauscht halt für die Massendisziplin nochmal durch, beziehungsweise nimmt für die Massendisziplin jemand mit, was hoffentlich eventuell mir in die Karten spielt. Mal gucken. Aber ja, genau. Und du bist da ein großer Teil von dem Vierer, der sich da qualifiziert und dann auch nicht nur qualifizieren will, sondern auch vorne mitfahren will.
Ja, absolut. Also ich meine, unseren größten Erfolg haben wir ja bisher in Tokio gefeiert. Und das war wahrscheinlich auch der krasseste, weil es so aus dem Nix kam. das werden wahrscheinlich meine letzten Spiele in L.A. Und ich habe schon Bock, nochmal zu rasieren. Und eigentlich alle im Vierer. Wir müssen, glaube ich, weiter an uns arbeiten, weil die anderen Nationen schlafen natürlich auch nicht. Und wir sind jetzt immer noch in den Top 3 der Welt. Aber waren auch schon lange nicht mehr ganz oben auf dem Treppchen. Und es wird eventuell wird die 4-Minuten-Marke geknackt. Entweder auf dem Weg zu den Spielen oder bei den Spielen.
Ja, die Sprinter von uns waren ja jetzt gerade in L.A. und haben gesagt, die Bahn ist nicht so super schnell, also sie ist auch nicht langsam, aber jetzt im Vergleich zu Tokio, wo die Bahn ja wirklich schnell war und die Gegebenheiten auch gut waren, denke ich nicht so schnell. Trotzdem werden ja alle Fahrer schneller und gerade auch bei den Wettkämpfen auf dem Weg jetzt zu Olympia, denke ich, könnte es durchaus passieren. Der Weltrekord liegt jetzt bei 4:02, glaube ich.
Genau, 4:02.
Ja, ist nicht mehr weit.
Mhm.
Und es wäre natürlich schön, wenn der erste Vierer, der die 4-Minuten-Marke knackt, ein deutscher Vierer wäre.
Boah, das wäre krass, ey. Für mich ist es so, in meinem Kopf ist es, als ob es da einen großen Knall gibt, wie so eine Schallmauer, die durchbrochen wird.
Machen dann Feuerwerk.
Ja, genau.
Ich bringe jetzt immer so eine Luftschlangenrakete oder sowas vielleicht einfach mit.
Ja.
Dass wenn ihr das dann schafft, dann zünde ich die an, dass es knallt.
Das ist die Schallmauer, die bricht, ja. Cool.
Das können wir organisieren.
Geil.
Ich mache dir eine Schallmauer.
Ja, wir können ja hier mal mit dem Fliegerhorst in Nörbenich reden. Ob die da nicht dann einen Rundflug mit uns machen könnten, ein bisschen Überschallgeschwindigkeit.
Das kannst du mal nachfragen. Das
sind ja unsere Kollegen.
Das sind Kollegen.
Kameraden.
Ja, Mikas und ich sind ja beide in der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Ja, Kameraden auf weitem Weg, denke ich.
Ja, man merkt Mieke immer an, dass sie den Bund so richtig im Blut hat, wenn sie dann von den Kollegen spricht.
Ja, das ist mir auch mal in der Kantine passiert, beim Bund. Da wurde ich direkt angeschissen.
Ja, wie ist es denn jetzt für dich? Du hast ja relativ spät den Weg in den Bund gewagt. War das 2024?
Nee, 2021 im Winter.
Ach, 2021 ja. Schon? Ich hatte irgendwie...
Was hat nee, mit ich wollte ja schon 2021 aufhören mit Straße.
Ah, so. Okay. Und dann nicht so ganz geschafft, aber dazwischen dann die Grundausbildung gemacht.
Genau, die habe ich im November 22 gemacht.
Und taugt's dir? Wir können es auch schneiden.
Ja, lass schneiden.
Okay, das bleibt drin. Ja, Mieke ist sehr glücklich. Immer schön, wenn man gefunden hat, wofür man sich begeistern kann. Ne? Wie zum Beispiel Bahnfahren.
Ja, man muss jetzt noch mal kurz hier einordnen. Es gibt eben die Sportfördergruppe, sowohl bei der Polizei als auch bei der Bundeswehr. Und auch beim Zoll, aber nicht für so viele Sportarten, glaube ich. Und das ist einfach der Weg von Deutschland, um Sportler zu fördern. Weil in anderen Ländern wird man halt einfach so bezahlt dafür, dass man in der Nationalmannschaft ist. Und das gibt es halt in Deutschland nicht. Dementsprechend haben sie halt einfach bei der Bundeswehr so eine Sportfördergruppe eingerichtet, wo man als Sportler dann ein Teil von werden kann. Gibt es eine bestimmte Anzahl von Plätzen für jeden Verband. Und dann halt quasi dafür gefördert wird, dass man auf höchstem Level Deutschland vertritt bei internationalen Wettkämpfen und Olympia. Oder halt, um die Sportler da auf dem Weg dahin zu unterstützen. Und man macht als Sportler dann schon auch eine Grundausbildung, die ist aber verkürzt im Vergleich zu den normalen Soldaten. Und dann zwischendurch nochmal Lehrgänge. Aber ansonsten fokussiert man sich schon grundsätzlich eigentlich nur auf den Sport und arbeitet nicht irgendwie bei der Bundeswehr.
Und von Frankfurt-Oder kennt er ja zumindest schon, wie sich's anfühlt, in so einem Kasernengebäude zu schlafen.
Genau, wir sind bei jedem Lehrgang eigentlich in der Unterkunft von der Bundeswehr-Sportfördergruppe Frankfurt-Oder, wo auch die meisten hinwollen nach Frankfurt-Oder, nicht die meisten, aber die meisten Radsportler sind eben in Frankfurt oder in der Sportfördergruppe. Ich bin in Tottenau. Ja, das hatte einfach platztechnische Gründe, glaube ich, zu der Zeit, als ich reingekommen bin. Und ja, wie gesagt, das ist einfach der Weg von Deutschland, die Sportler zu fördern und auch eine gute Förderung, weil am Ende müssen wir auch alle unsere Rechnungen bezahlen und auf der Bahn verdient man halt sonst einfach kein Geld. Das ist jetzt nicht wie auf der Straße, wo man von einem Team Geld bekommt. Und dementsprechend, ja, kann man, glaube ich, einfach dankbar dafür sein, dass man da gefördert wird, mit der Bundeswehr an sich zu tun hat man dann aber gar nicht so viel direkt.
Ja, ich habe auch nicht viel mit der Bundeswehr zu tun. Mein letzter Kontakt mit der Bundeswehr war beim Impfen während der Covid-Pandemie. Da habe ich hier geimpft im Messezentrum und da waren die Impfstoffe noch so in Anführungsstrichen umkämpft, dass ich dann immer klingeln musste. Und wenn ich geklingelt habe, dann kam ein Soldat, waren tatsächlich alles Männer, zumindest mit denen ich Kontakt hatte, mit so einer Tupperdose und in der Tupperdose waren dann immer 5 Spritzen. Wenn ich die wieder verimpft hatte, habe ich wieder eine Klingel gedrückt und dann kam wieder ein Soldat mit 5 Spritzen.
Krass. Wie viel, also in wie vielen Minuten hast du 5 Spritzen verimpft?
Relativ zügig. Ich habe da am Tag 200 Leute geimpft ungefähr. Was irgendwie auch rückblickend weird war, weil ich ja selber nicht geimpft war und alle waren so kein Kontakt und ich habe so 200 Leute am Tag gesehen. Habe ich mir dann auch danach gedacht, so war das eigentlich schlau? Aber gut, also hatten ja beide Mundschutz an und die zurückblicken war es ja auch alles okay. Aber ja, das war mein letzter Bundeswehrkontakt.
Ja.
DM, du warst ja auch dabei. Und ich sag mal so, man ist ja von dir schon beim Zeitfahren Podium gewöhnt.
Ja, diesmal nicht so, ne?
Aber war jetzt eher auch nicht so deine Strecke, oder?
Also klar, da waren ein paar Höhenmeter drin, aber eigentlich mag ich das. Die 2 Jahre, die ich da in Bad Dürheim gewonnen habe, waren ja auch Höhenmeter drin. Ja, keine Ahnung, woran es am Ende gelegen hat. Mir fehlten ein paar
Watt. Woran hat er gelegen? Woran hat sich gelegen?
Mir fehlten eigentlich kann man genau sagen, woran es gelegen hat. Ich war die Woche davor krank. aber ich, ich mag es nicht, da irgendwelche Entschuldigungen irgendwie zu suchen. Ja, mir fehlten halt ein paar Watts über der Schwelle. Punkt.
Und beim Straßenrennen, wie war es da so für dich?
Ach ja, das Straßenrennen bei der DM war die letzten Jahre immer, ich bin auch schon oft einfach nach einer halben Runde ausgestiegen. Aber dann letztes Jahr bin ich komplett durchgefahren, es hat mir auch Spaß gemacht und das wollte ich dieses Jahr wieder machen. So einfach for whatever reason. Und ja, auch da, also ich glaube, die Strecke an sich, es waren zwar, also die Höhenmeter haben sich schon akkumuliert, aber es war ja nichts ultra schweres, so richtig steiles oder steil und lang war es ja nie. Und ich glaube, da hing mir auch noch die Erkältung ein bisschen nach in dem Moment, wo halt das Feld sich gesplittet hat, also bei der ersten Bergwertung. unter normalen Umständen wäre ich da schon irgendwie wieder hingebrettert und war diesmal hat es mir da halt ein bisschen gefehlt.
Wir hatten auch einen schönen Moment bei der DM in Stuttgart, wo man auch gemerkt hat, warum wir vielleicht von der Persönlichkeit her nicht unbedingt für Profi-Radsport gemacht sind oder für Profisport, weil Mieke wollte mir ein Leadout fahren, weißt du das noch?
Das war diese Corona-DM, ne, wo wir da auf so einem kleinen Rundkurs gefahren sind. Ja.
Und ich dachte, ich bin ganz schlau und lass die Lücke zu dir aufgehen, damit du wegkommst.
Ja, und ich habe dann gewartet,
so,
ne?
Und du warst so, warum bleibst du denn an meinem Hinterrad? Und ich so, warum fährst du denn? Und wir wollten beide, dass der andere besser abschneidet. Und dann dachte ich, wir waren ja nicht mal in einem Team.
Nee, aber das war ein cooles Rennen. Also ich bin auch mit null Ambitionen reingegangen, aber am Ende, also das war auch eigentlich, es war so ein Dreieckskurs und da ging es immer steil hoch und dann direkt wieder steil runter.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie oft wir diesen Berg da hochgefahren sind. Der war auch recht steil, also habe ich ja schon gesagt gerade. Und irgendwie haben wir uns da gut gegenseitig motiviert. Na, es ging ja auch noch um Platz 7 oder 6 oder so.
Ja, genau.
Also wir lagen gar nicht schlecht im Rennen, aber
Ja, ich glaube, vorne waren irgendwie Katrin, Caroline Schiff,
Lisa Brennauer
und Ricarda Bauernfeind, oder?
Ja.
Das heißt, es ging, glaube ich, um Platz 5 sogar.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und wir haben es uns sehr gegönnt. Gegenseitig. Das ist ja zu sehr. Ja, aber deshalb habe ich es auch immer genossen mit dir. Wir sind auch sehr oft, muss man sagen, Rennen zusammengefahren. Roubaix zum Beispiel.
Ja. das erste Jahr im Nassen war das, oder?
Ja, genau, weil ich bin ja am Anfang, bevor wir auf die Kopfsteinpflaster gekommen sind, in einem Sturz verwickelt gewesen. Und irgendwann habe ich dich gesehen und dachte, ja, das richtige Hinterrad, ich komm auf jeden Fall an.
Ja, ich kann mich da nicht mehr so ganz gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich Roubaix wirklich sehr, sehr gern mag. Vor allen Dingen, wenn es trocken ist. Und wenn es nass ist, dann vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen anders, weil ich ja jetzt Gravel fahre. Aber so das Gefühl, wenn das Rad einfach weggeht, das mag ich eigentlich nicht so. Und das sind dann eher so die Cross-Spezialistinnen im Vorteil bei einem nassen Roubaix.
Ja, man muss ja auch sagen, was bist du damals? Da warst du bei Hightech noch, ne?
Genau, ja, genau, das erste Jahr bei Hightech, ja.
Was bist du da für Reifen gefahren?
Keine Ahnung.
Ja, genau. Das beschreibt es ganz gut, glaube ich.
Ja.
Ja, und dann, also ich hatte zum Beispiel beim nassen weil Leute fragen ja dann so, was dir lieber, nasses Roubaix, trockenes Roubaix? Ich habe mich eigentlich immer für nasses Roubaix entschieden, weil ich hatte nie das Gefühl, wegzurutschen. Das hat, glaube ich, schon dann einen Unterschied einfach, wenn die Reifen passen. Und beim trockenen Roubaix fand ich halt einfach, ich fand es so staubig, dass man nichts gesehen hat, nicht richtig gut atmen konnte. Und deshalb würde ich, glaube ich, eher das Nasse präferieren.
Ah ja, interessant. Ja, nee, ich bin immer sehr viel gerutscht. Da war so Seitenwind auf so einer Passage, die ich keine Ahnung, welche das war, aber die war so gewölbt. Und dann hat mich der Seitenwind, hat mich über das Pflaster rutschen lassen, so in den Graben rein, ins Gatter rein. Das, ja. Aber es gab auch dann ein trockenes Roubaix und da bin ich Schlauchreifen gefahren, das weiß ich noch, das waren Vittorias. Die waren gut, aber ich hatte dann Platten und da war ich tatsächlich in der Spitzengruppe. Das war traurig. Und dann hat der Materialwagen, der neutrale Materialwagen hat mir nichts gegeben irgendwie. Und dann hat es ewig gedauert, bis mein Materialwagen da war. So viel zum Thema, ich will keine Ausreden suchen.
Ja, es ist ja dann schon immer schwierig. Ich meine, beim Gravelrennen muss man sich selber drum kümmern. Ja. Da kommt gar kein Materialwagen. Weder neutral noch aber vom Team. Weil ja. Der kommt dann auch für niemanden. Ja. Oh. Das ist ja, glaube ich, meine größte Angst da, dass ich da irgendwo einfach strande, weil es nicht mehr zu reparieren ist.
Ja, letztes Jahr bei der Gravel DM, da bin ich nach 5 Kilometern bin ich so gegen so einen Stein gebrettert, apparently, und meine Felge ist gebrochen vom Vorderrad. Und ich habe 2 Tage habe ich Carboloading betrieben und nach 5 Kilometern war mein Rennen vorbei und dann bin ich wirklich auch nach Hause gelaufen, weil ich darauf nicht mehr fahren konnte, weil es ja klar, wenn das Vorderrad bricht, ne? Ja.
Da kannst du ja dann dieses Jahr nochmal versuchen bei der Gravel DM, weil direkt quasi fliegender Wechsel von der Bahn zum Gravel, um das wieder zu kombinieren. Erst dann 2 Tage Deutsche Meisterschaft auf der Bahn und dann Deutsche Meisterschaft Gravel. Wo findet die dieses Jahr statt?
Die findet dieses Jahr am Nürburgring statt, im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auch.
Ach, da bin ich ja. Ist ja in 2 Wochen.
Mhm. Ja, cool. Witzig. Fährst du?
In 3 Wochen.
Ja. 24 Stunden.
Ja, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ich kann ja gut wach bleiben, mache das ja auch beruflich. Tatsächlich. Also da muss man sagen, mein aktueller Lebensstil ist die perfekte Vorbereitung für ein 24-Stunden-Rennen. Ich merke einfach so, dass dieses auch einfach kurz schlafen, dann wieder aufstehen, stört mich so gar nicht. Und wo die anderen gehen ja dann so langsam krachen über die Nacht. Für mich fühlt es sich nur nach einem normalen Arbeitstag an. Das Einzige, dieses akkumulierte Hartfahren im Anstieg, man kriegt halt irgendwann Krämpfe, weil man sich auch gar nicht schafft, so richtig gut zu versorgen. Weil irgendwie die Phasen zwischen Wiederfahren auch doch irgendwie kürzer sind, als man denkt, wenn man in einem schnellen Team ist, weil die Leute fahren ja dann irgendwie so 40er-Rundenzeiten und dann ist man in einem Vierer-Team und dann hat man irgendwie nur 2 Stunden zwischen dem Fahren. Und wenn man dann nachts sagt, okay, ich will mich noch ein bisschen ausfahren, ich will mich vielleicht kurz essen und will mich dann hinlegen, dann sind irgendwie 2 Stunden echt schnell vorbei.
Ja, das glaube ich. Aber das klingt auch nach einem Konzept, was mir gefallen könnte.
Ja, es macht echt richtig, richtig viel Spaß.
Ja.
Also ich kann es sehr empfehlen. Das Einzige, letztes Jahr ist mir einmal das Licht ausgegangen, weil die Lampe, also der Akku von der Lampe leer war. Und das war in der Abfahrt. Man fährt da ja schon, sag ich mal so 80 bis 100, kriegt man ja schon hin. Und das war so um 3 Uhr. Und da sind dann auch, weil viele Teams ja sich dazu entscheiden, dass sie eher schlafen, sind gar nicht mehr so viele unterwegs wie am Anfang, weil sonst kann man sich von Rücklicht zu Rücklicht hangeln. Und es war wirklich dunkel. Es war wirklich unangenehm.
Das klingt wirklich sehr
scary. In der Runde bin ich auch irgendwie 5 Minuten langsamer gefahren als alle anderen Runden. Aber einfach, weil, also man fährt halt ins Schwarz und da fährt man dann doch nicht so schnell.
Um Gottes Willen. Naja, da kann man sich zumindest ja sicher sein, dass keine Schlaglöcher auf der Straße kommen, oder? Weil da hätte ich, also ich hatte das jetzt in Livigno, sind wir durch einen Tunnel gefahren, da habe ich auch nichts gesehen mit der Brille auf. Da hatte ich immer Angst, dass ich einfach in so ein Loch reinfahre, aber das ist ja zumindest auf dem Rennkurs nicht so.
Kleiner Tipp, man kann die Brille auch absetzen.
Ja, da war, also so lang war der Tunnel nicht, das hätte
sich
nicht
gelohnt.
Ich bin dann einfach ein bisschen langsamer gefahren, hat auch gepasst.
Für meine Sicherheit setze ich die Brille nicht ab.
Ich sehe sonst noch nichts, wenn ich Wind in die Augen kriege.
Okay,
aber
das heißt,
kurz zu den 24-Stunden-Rennen.
Ja.
Wir können ja mal so Kölsche Team oder sowas machen.
Oh ja.
Ich würde mich da auch sehen. Ich denke, wir können da, also ich dann nicht so viel nachts, aber ich brauche meinen Schlaf. Nee, aber das, also ich finde, das klingt ganz cool.
Ja, nachts haben wir letztes Jahr den Trick gemacht, das fand ich eigentlich ganz gut, dass man dann, normalerweise fährt man ja sozusagen A, B, C, D und dann wieder A, B, C, D und dann haben wir einfach gemacht A, B, A, B, C, D, C, D. So dass dann halt man einfach nachts eine längere Freiphase hatte und das fand ich richtig gut.
Nee, ich finde, da könnten wir mal nochmal uns zusammensetzen und sprechen, ob wir vielleicht in der Runde finden wir vielleicht, wie viele zu viert darf man das machen?
Anna hat doch bestimmt auch Lust.
Dann fragen wir Anna noch und dann machen wir hier mal ein Team nächstes Jahr.
Ja, das war echt cool.
Ja, Hand drauf.
Das folgendes Problem nur, es erfordert viel Planung, Mieke. Kann ich dir schon mal sagen.
Du machst das schon, Tanja.
Die Einzige, die hier richtig berufstätig ist und einen sehr wichtigen Job hat.
Ich befürchte nämlich auch, dass es dann an mir hängen bleibt, weil du hast es ja schon mal gemacht. Das kriegst du auch noch mal hin, ne? Weil man braucht ja auch so Kühlschränke und Essen und Schlafmöglichkeiten.
Um Essen kann ich mich kümmern, gar kein Problem, da bin ich gut drin.
Ein Kühlschrank habe ich auch, der läuft mit 12 Volt, den kann ich... also im Auto ist der drin.
Ja, top.
Also wir können ja dann euren Camper-Van da einfach hinstellen, oder? Kann man da einfach so mit seinem Camper da ankommen? Oder wie ist das? Ja, super. Haben wir doch schon eine Unterkunft. Wir sind ja quasi schon ausgestattet, kann losgehen.
Cool. Und ich bestelle für dieses Jahr auch schon so eine Doppelcouch, die man so ausklappen kann, also so eine Luftcouch, wo man immer Chill-Area hat, so für den Tag über, dass man einfach die Beine hochlegen kann.
Ja, es klingt total nett. Also da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, aber ihr wisst schon, dass es mitten in der Saison ist.
Ja, da finden wir schon einen Weg. Das ist ja also die Weltcup.
Ich bin mal gespannt, wie du dein... Ja, also ich kann leider zu dem Weltcup nicht kommen, weil ich fahre leider 24-Stunden-Rennen auf dem
Nürburgring. Die Weltcups sind ja früher. Die Weltcups sind ja früher. Und dann ist ja bis zur WM eine Weile. Und auf der Straße, da finden wir schon einen Weg, wie ich das da einplane mit meinem Team.
Ja, also ich stelle es mir auf
Wenn
jeden Fall
Wenn der Termin
nett vor.
Frühzeitig steht, dann kann man ja versuchen, da drum rum zu planen. Also,
ja, der steht.
Ich meine, gut, am Ende, wenn das Team sagt, du musst da Rennen fahren, dann muss ich da Rennen fahren, aber kannst halt zumindest mal probieren.
Der steht auf jeden Fall sehr zeitnah, der Termin, weil man muss ja auch schnell versuchen, an Tickets zu kommen. Sind immer zügig ausverkauft, aber das kriegen wir hin. Ah, guck mal hier. Drei Gründungsmitglieder. Für 24 Stunden Rennen nächstes Jahr.
Ja, geil. Also ich freue mich.
Ja, ich mich jetzt auch. Apropos Pläne. Ihr habt gerade schon über Olympia-Quali gesprochen. Was sind denn sonst deine Rennpläne noch? Welche Gravel-Rennen gibt es für dich? Also DM, WM, andere Rennen?
Ja, das ist wieder das Thema Planung. Ich fahre jetzt dann DM Bahn und dann DM Gravel und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich muss mal auf den Kalender gucken. Also es gibt noch so ein paar Gravel-Rennen, irgendwas in Schweden ist, was vielleicht auch ein Team-Event wird, das Schweden finde ich gut. Ja, Gravel-WM, nee, schaffe ich nicht. Ich denke, das kollidiert auch mit der Bahn und außerdem, ja, war jetzt auch schon mal in Australien.
Wirst dann vielleicht wieder angeschrien in der Gruppe.
Ja.
Es ist auch schon, ich finde es auch schon echt krass viel Aufwand für ein Eintagesrennen eigentlich.
Ey, voll. Das war auch, also auch nach in die USA zu fliegen, um da dieses Rennen zu fahren, ist auch ein bisschen Also nicht ein bisschen, es ist schon sehr irresponsible.
Aber ein paar deiner Teamkollegen sind ja dann noch für Crits da geblieben, oder?
Ja, genau, das hatten wir auch überlegt, noch Tulsa zu fahren.
Genau, das bietet sich ja eigentlich nämlich immer an.
Ja.
Also Tulsa Tough ist ja nochmal ein Rennen, mehrtägiges Crit-Rennen in Amerika, das auch richtig Party ist gleichzeitig.
Ja.
Und das kann man schon mal mitnehmen eigentlich.
Ja, hatten wir auch überlegt, aber wir waren ja schon, also als Unbound fertig war, waren wir schon 2 Wochen in den USA und wollten dann auch mal wieder nach Hause, auch weil dann die DM anstand und also.
Also irgendwie am Ende dann doch immer zu viel los, ne?
Ja, und das wird auch nicht einfacher im Alter.
Und es werden auch irgendwie nicht weniger Rennen, habe ich das Gefühl.
Ja, also bei mir sind schon deutlich weniger Rennen.
Nee, ich meine so Rennangebote, mögliche Rennen, die man fahren kann.
Ach so, ja, ja.
Weil früher musste man ja froh sein, wenn es dann hier mal ein Rennen gab und da mal ein Rennen. Aber jetzt mittlerweile ist ja überlappt, also das merkt man ja auch hier im Podcast, wo man so denkt, ach, diesmal ist jetzt nicht so viel vorzubereiten. Und dann denkt man, ach, das war auch, nee, stimmt, das sind so, ach ja, kommen wir noch auf ein paar Rennen.
Ja, das stimmt. Auch im Gravel gibt es ja so viele verschiedene Series und UCI und andere und so. Habe ich jetzt auch nicht so den Überblick.
Ja. Hätte mich auch gewundert.
Naja, aber du kannst es dir ja frei einteilen, welche und wie viele du davon fährst. Von daher kann man das ja sehr so legen, wie es einem Spaß macht. Und die einzigen festen Termine sind ja dann die Bahnrennen. Aber das sind ja jetzt auch nicht so viele. Das kriegt man schon ganz gut kombiniert normalerweise, denke ich. Weil die müssen wir zumindest nicht selber organisieren, zum Glück. Da sind wir auch, glaube ich, froh drum. Aber das ist, glaube ich, auch das, was mich am Gravelfahren am meisten stressen würde, dass man sich da um alles selber kümmern muss. Weil ich bin da schon froh, wenn ich einfach beim Team ankomme, mein Fahrrad ist fertig, die haben im Zweifel sogar ausgesucht, welchen Reifen, wie viel Luftdruck und was weiß ich will fahren. Dann habe ich meinen Nutrition-Plan, da gucke ich, wie viele Gels ich in meine Tasche stecken muss und muss mich da eigentlich um gar nichts kümmern. Und beim Gravelrennen, wenn du da wirklich alles selber machen musst, mit Reise, Unterkunft und alles vorbereiten und so, ich glaube, das finde ich auch anstrengend.
Wie ist es bei euch im Team? Wird da viel, gibt es da jemanden, der da drumherum plant oder seid ihr da selbst verantwortlich?
Ja, alles eigentlich, was du gerade gesagt hast. Also das ist schon alles in Eigenregie, aber es gibt schon Leute, die so designierte Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel halt
ein Visumsantrag.
Nee, das muss man zum Beispiel dann selbst machen. Aber wir haben, also einer, der checkt halt so ein bisschen die Unterkünfte oder delegiert sonst und macht so ein bisschen die Rennplanung und schreibt Rennveranstalter an, ob es irgendwelche Codes gibt, um halt nichts zu bezahlen. Ja, aber es ist schon, ja, je nach Größe des Rennens muss man das auch manchmal einfach selbst in die Hand nehmen. Aber ja, es ist witzig. Also alle planen immer so ein bisschen und irgendwie passt es dann am Ende. Das ist ganz cool. Und Lynn, ich kann dich beruhigen. Ich hatte auch Angst davor, das alles selbst zu machen. Aber man wächst da rein. Ja.
Da kann die Mama wieder was von der Oma lernen. Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Haken an die Sache. Wünschen euch für die Olympia-Quali auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Die DM, da wollte ich noch fragen, wie sieht es mit dem Livestream aus aktuell?
Ja, das war, glaube ich, in der Folge, die nicht veröffentlicht wurde, wo wir das besprochen hatten.
Nee, das war die Folge davor, oder?
Ich weiß nicht mehr. Also es soll hoffentlich einen Livestream geben für die Deutsche Meisterschaft Bahn, für alle die nicht vor Ort zu gucken kommen, aber wie gesagt, alle, die hier Kölner, Düsseldorfer, was auch immer, NRW-Umland kommen, denke ich, das könnte auch eine coole Veranstaltung sein, um da vor Ort zuzugucken. Also kommt vorbei vom 22. bis 26.07. in Büttgen im Sportforum Deutsche Meisterschaft Bahn. Von Nachwuchs bis Elite sind da alle am Start und ja, wir auch.
Also wer Mieke und Lynn mal live und in Farbe sehen möchte, ab nach Büttgen auf der Bahn. Gibt es auch bestimmt eine Rennwurst und eine kühle Fanta.
Mit Sicherheit und Kuchen. Die Veranstalter oder der Verein in Büttgen, die sind da immer sehr engagiert und werden da, denke ich, einiges auf die Beine stellen. Und ansonsten halt auch zur Gravel-Deutschen. Da kann man ja, denke ich, auch gut zuschauen für alle, die vielleicht nicht auch am Start stehen. Ich denke, da könnten einige Hörer und Hörerinnen aus der Community auch selber mitfahren.
Ja, vielleicht sieht man sich auch beim 24-Stunden-Rennen in 3 Wochen.
Tanja, also die Gravel DM, die läuft auch über die Strecke vom 24-Stunden-Rennen. Also,
das heißt, ich soll gucken, dass ich niemanden umfahre?
Nee, Windschattenfahren ist ja erlaubt.
Also, ihr habt jetzt leider diesen wunderbaren Blick nicht gesehen, aber er war vielsagend und wunderbar.
Ja, vielleicht trifft man sich auf der Strecke.
Vielleicht trifft man sich auf der Strecke. Wenn ich auf einmal eine Runde 3 Minuten schneller fahre, dann wisst ihr Bescheid. Dann habe ich zufällig Mieke Krömer wieder getroffen. Ja, ich muss die Stelle jetzt auch noch kurz nutzen. Sie musste jetzt bis zum Ende hören, aber ich habe eigentlich versprochen, dass ich meiner weltbesten Kollegin Annika Lessmann hier einmal Grüße rausschicke, weil sie mich dieses Wochenende so wunderbar in die Kalorimetrie und die Faktor 13 Bestimmung eingewiesen hat. Liebe Grüße an der Stelle und danke fürs Zuhören.
Ja, liebe Grüße.
Ja, muss man ja auch mal nutzen, ne? Die, wenn man den Kollegen hier erzählt, was man für einen Quatsch macht. Nebenher, dass die da auch einfach mal gegrüßt werden.
Ja, ich will das immer nicht wissen, wenn die Leute, die ich kenne, das hören, weil ich habe mich noch nicht ganz daran gewöhnt.
Ja, Annika hat es ja bisher auch noch nicht gehört, aber sie hat gemeint, sie würde es hören, wenn ich sie mal grüßen würde. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich glatt.
Hier wird um jede Hörerin gekämpft.
Auf jeden Fall. Ja gut, auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören einer weiteren Besenwagen-FAM-Folge. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, steht dann die Gravel DM und das 24-Stunden-Rennen knapp vor der Tür. Das ist dann in 2 Wochen. Und danach geht es dann auch schon in die richtig heiße Phase, weil dann steht die Tour, und zwar die richtige, ne, die für Frauen, direkt vor der Tür. Und ihr seid mit dabei, wenn wir hier alles en Detail besprechen. Vielen Dank, Mieke, fürs Vorbeikommen, fürs Rede und Antwort stehen und bis zum nächsten Mal, war ja unser 2. Podcast. Alle, die den alten nachhören möchten, es gibt auch noch eine alte Plan Z-Folge zusammen mit Mieke und mir. Die war auch in Teilen eskalativ, glaube ich.
Ja, danke für die Einladung.
Bis bald und passt gut auf euch auf.
Tschüss.